Der Andreas und ich brauchen euch und eure Stimmen, weil wir möchten mit Erklär mir die Welt den Ö3 Podcast Award 2026 gewinnen. Und das können wir nur schaffen, wenn ihr uns dabei helft. Ganz konkret könnt ihr erklärmir.at/award eingeben und dann Erklär mir die Welt auf der Seite nominieren. Wir haben den Ö3 Podcast Award schon einmal gewonnen, und zwar im Jahr 2021. Und jetzt, 5 Jahre später, wollen wir es unbedingt wieder probieren. Es ist für uns einfach eine richtig tolle Chance, dadurch wieder neue Erklär mir die Welt-HörerInnen zu gewinnen und irgendwie auch ein schönes Zeichen für uns und unsere Arbeit, die wir in dieses Projekt stecken. Es wäre also wirklich cool, wenn ihr uns auf erklärmir.at/award nominieren würdet. Man kann es jetzt, also zwischen dem 2. und dem 27. Februar 2026 machen. Ich zähle auf euch und ich freue mich, wenn ihr da mitmacht. Also nochmal für alle, erklärmir.at/award. Zum Schluss wollen wir uns nur bei der Laura bedanken. Sie unterstützt Erklär mir die Welt nämlich seit letzter Woche mit einem besonders großzügigen Beitrag als Mäzenin. Also ein großes Danke an Laura. Wer uns jetzt auch gerne bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung helfen will, kann das gerne unter erklärmir.at/support machen und dort ein passendes Paket auswählen. Jetzt wünsche ich euch aber noch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um große Lebensveränderungen, wie die Geburt eines Kindes oder man geht in Pension oder vielleicht verliert man einen Partner und wie man damit umgeht, wie man damit gut umgeht und möglichst nicht zugrunde geht. Und darüber rede ich mit Christian Asperger. Hallo.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Christian, schön, dass du da bist. Du warst in Folge 359 schon zu Gast, hast mit mir darüber geredet, wie man ein weniger gestresstes Leben führt. Lebensveränderung hat ja auch was mit Stress zu tun, also passt irgendwie zusammen. Für die Leute, die die Folge nicht gehört haben, kannst du dich noch mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Christian Asperger, ich bin 47 Jahre. Bin verheiratet, habe 2 Kinder, einen erwachsenen Sohn, der ist mittlerweile schon 29 Jahre und einen kleinen Sohn, der wird jetzt 4 Jahre. Das heißt, da liegt ein Vierteljahrhundert dazwischen und kann man schon annehmen, dass das auch 2 verschiedene Beziehungen und 2 verschiedene Familiensysteme sind, in denen ich da Teil bin. Ursprünglich von der beruflichen Ausbildung habe ich Wirtschaft studiert, also Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing, Werbewissenschaft und Konsumentenverhalten oder Konsumentenpsychologie, wie es damals geheißen hat. Habe dann auch lange Zeit in der Wirtschaft gearbeitet, fast 20 Jahre in unterschiedlichen Konzernen, IT, Telekommunikation, in unterschiedlichen Bereichen, meistens aber im Marketing, Produktmanagement, auch mit Führungserfahrung bzw. Führungsverantwortung. Ich habe lange Zeit große Teams geleitet, habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich einfach auch in der Führung mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser verstehen wollte. Das war so der erste Schritt auch, sage ich mal, in Richtung den späteren Werdegang. Und vor 11 Jahren habe ich dann eine Therapieausbildung gemacht, also systemische Familientherapie, und arbeite jetzt seit 6 Jahren selbstständig in eigener Praxis als systemischer Familientherapeut, mache Einzel-, Paar-, Familientherapien, auch Traumatherapie. Ich arbeite auch mit einem Hund tiergestützt. Und mache auch nach wie vor Coachings im Wirtschaftsbereich oder Management-Führungsbereich von Startups und so weiter.
Christian, du bist 47 Jahre alt, ich bin 35. Wenn ich zurückdenke, gab es schon ein paar Einschnitte in meinem Leben, bei dir wahrscheinlich noch ein paar mehr.
Ja, absolut.
Was sind denn große Veränderungen in deinem eigenen Leben gewesen, wo du denkst, so wow, das waren wirklich so... Da gibt es vielleicht ein, wenn man es dramatisch ausdrücken möchte, ein Davor und ein Danach. Da hat sich wirklich viel getan und hat viel mit dir gemacht.
Also ja, gibt es. Ich würde sagen, es sind 2 ganz große Einschnitte, die es gegeben hat. Der eine war in meiner Jugend, als ich 13 Jahre alt war und meine Mutter verstorben ist. Sie hatte leider Leukämie und das ist relativ schnell gegangen, weil sie eine aggressive Form der Leukämie hatte. Und gerade in der Pubertät war das sicherlich ein sehr schwieriger Umstand, weil Pubertät ist einfach sehr viel Veränderung. Also man verändert sich selbst sehr viel, das Umfeld verändert sich. Und wenn dann so eine Stütze wegfällt und ein Verlust eintritt und die Gewissheit da ist sozusagen, dass deine Mutter nicht mehr da ist. Also das war sicherlich ein dramatischer und rückblickend wahrscheinlich auch traumatischer Verlust, der mich, ich würde mal sagen, 2 Jahre lang in eine ziemliche Starre versetzt hat. Also ich kann mich auch an wenig erinnern, in meiner Zeit zwischen 14 und 16. Ist mir so bewusst geworden, bei einem Matura-Treffen vor ein paar 10 Jahren ist es, glaube ich, mittlerweile her, oder das 20-jährige Matura-Treffen, und als wir uns so Fotos angeschaut haben von früher, und da war so eine Schullandwoche, die wir hatten, als wir 14 waren, irgendwo im Ausseerland. Und ich habe die Fotos gesehen und habe mich gesehen und konnte mich aber nicht erinnern, dass ich da dort war. Also das war wirklich ein dramatischer Punkt, würde ich mal sagen. Und der zweite große Einschnitt war auch ein Verlust, aber eine andere Art von Verlusterfahrung. Also ich hatte, wie ich schon vorher gesagt habe, also einen erwachsenen Sohn und hatte auch eine lange Beziehung. Und das Ende von dieser Beziehung nach 18 Jahren war alles andere als einfach. Und da habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen. Der Übergang war sehr schwierig. Und auch weil er bei mir vermischt war mit dieser Verlusterfahrung von was ist Tod und was ist Verlust durch Trennung, obwohl ich die selbst gewählt habe sogar, kam ich da nochmal mit einigen Dingen in mir in Kontakt, die schwer und herausfordernd waren. Und diese private Veränderung hat gleichzeitig auch diese berufliche Veränderung mit sich gebracht. Also ich habe da in den Ende meiner 30er, also da kommst du erst hin, ziemlich mein Leben auf den Kopf gestellt. Also ich habe Beziehung beendet, neue Beziehung, Wohnort gewechselt, Beruf gewechselt, nochmal Vater geworden, also so ziemlich alles nochmal neu. Und das, glaube ich, sind so die 2 großen persönlichen Zäsuren. Und wenn ich jetzt so allgemein denke, also wo gibt es dann davor und danach, würde ich sagen, eins ist sicher gesellschaftlich für uns alle, es gibt ein Vor und nach Corona. Das merkt man, wenn man mit Leuten redet. Also, das war doch vor Corona, das ist nach Corona. Das ist aber eher so etwas Kollektives, eine kollektive Veränderung, die jetzt nicht auf einer individuellen Ebene war, sondern die wir alle irgendwie erfahren haben. Und das war sicherlich die stärkste Zäsur. Ich würde meinen, es ist so wie für die Generationen vor uns, die gesagt haben, es gab eine Zeit vor und nach dem Krieg. Das würde ich glauben, dass das so ähnlich ist. Ansonsten könnte ich mich an kein Ereignis erinnern, dass so eine Zäsur war. Also selbst jetzt 9-11 war jetzt nicht so ein großer Punkt, dass ich sage, okay, es gab ein davor und danach. Aber auf persönlicher Ebene waren es die 2 großen Veränderungen bei mir.
Du begleitest auch viele Personen bei Veränderungen im Leben, in deiner Praxis. Was sind denn noch so Klassiker, damit wir mal einen kleinen Aufschlag machen? Mir fällt ein, man geht in Rente. Mhm. Also man war vielleicht immer wichtig. Aber ja.
Also berufliche Veränderungen definitiv sind so ein großes Thema. Also ja, da gibt es klar die Zäsur vor oder im Erwerbsleben und nachher, in der Pension oder Rente. Jobwechsel, da ist auch immer so die Frage, selbst oder fremdbestimmt. Also habe ich selbst entschieden, einen Job zu wechseln oder zu beenden? Oder gab es eine Umstrukturierung oder irgendeine Rationalisierungsmaßnahme, wodurch ich meinen Job verloren habe oder durch eine Underperformance oder was auch immer? Krankheiten, eigene Krankheiten, Krankheiten von nahestehenden Menschen, das sind so große Veränderungen. Geburt von Kindern, also da gibt es auch meistens so ein Vor und ein Danach. Und in Partnerschaften haben wir eh schon besprochen, also Verluste im Allgemeinen, glaube ich, das sind große, große Veränderungen, die so am häufigsten bei mir stattfinden. Also immer dann, wenn so Gewissheiten zu Ende gehen, dass etwas nicht mehr so ist, wie es vorher war, das ist, glaube ich, ein Punkt, das sehr viel mit Unsicherheiten behaftet. Orientierung verloren geht, auch Klarheit verloren geht. Das sind so, glaube ich, die Punkte, wo man es irgendwie zusammendampfen kann, was so diese Veränderungen in einer Radikalität prägen, wo man dann sagt, das ist eine Krise, ja, weil Veränderung findet ja sonst eigentlich täglich statt.
Resoniert gerade sehr mit mir. Bei mir, glaube ich, war der größte Einbruch Depressionen, zu merken, genau was du gesagt hast, Gewissheit, dass es nicht mehr so.
Ja, dass Gewissheiten verloren gehen. Ne? Oder dass etwas gewiss wird, dass es nicht mehr so ist wie vorher.
Auch die Einsicht bei mir, so wie ich lebe, fahre ich gegen die Wand.
Ja, oder dass ich das nicht mehr so weitermachen kann, genau. Also.
Und du hast jetzt schon ein bisschen beschrieben, diese ganzen, weil wir darüber geredet haben, wir wollen nochmal gemeinsam ein Gespräch führen, hast du gesagt, das ist etwas, über das du gerne reden möchtest. Und du hast nicht gesagt, ich möchte darüber reden, wie geht man, was passiert, wenn man in Rente geht oder wenn man jemanden verliert, sondern du hast gesagt, dieses große Ding. Und das sind alles sehr individuell, Menschen sind verschieden, Situationen sind verschieden, aber trotzdem haben diese großen Veränderungen im Leben oder Krisen im Leben Dinge gemein. Du hast schon gesagt, so das eine ist, alte Gewissheiten gehen verloren. Macht unsicher, man weiß vielleicht nicht genau, also das Alte wusste man, wie man steuert, das, beim Neuen ist man vielleicht noch unsicher. Gibt es sonst noch Themen, die die gemeinsam haben?
Also ich glaube, vielleicht fange ich mal damit an, das Leben ist stetige Veränderung, also alles ist ja im Fluss, aber in einer bestimmten Geschwindigkeit oder in einem bestimmten Rhythmus, an dem ich mich anpassen kann. Und in diesem Rhythmus, wenn es da Sicherheit gibt oder Strukturen, dann habe ich Orientierung, Klarheit und damit auch Sicherheit. Das können jetzt banale Dinge sein wie der Übergang von Tag zu Nacht. Ja? Also wenn ich, oder umgekehrt von Nacht zu Tag, also ich gehe schlafen oder ich stehe auf. Ne? Da gibt es Übergänge und auch Gewissheiten, dass es irgendwie Abläufe sind, die sind gleich. Also wenn ich aufstehe in der Früh, gehe ich als erstes vielleicht mal eine Runde, trinke ein Glas Wasser oder einen Kaffee oder sonst was. Da gibt es dann sowas auch fast wie Rituale. Das heißt, diese Übergänge im Alltag werden durch Rituale begleitet, die mir eine gewisse Sicherheit geben. Man kann es jetzt im Größeren sagen, in der Natur die Jahreszeiten. Also es gibt Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und man hat die Gewissheit, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, es kommt wieder. Aber kein Tag wird gleich sein. Aber es gibt so einen gewissen Rahmen, der gleich ist. Das heißt, sorgt für sehr viel Sicherheit. Schwieriger, glaube ich, wird es, wenn man so das Gefühl hat oder den Eindruck hat, dass der Rahmen nicht mehr gilt, dass irgendwas verschoben wird oder etwas anders ist, das im Außen ist oder etwas auch in mir. Also ich merke auf einmal, also jetzt bei einer Depression beispielsweise, dass ich nicht mehr so motiviert bin, dass ich ganz komische Gedanken habe, dass es mir schwerfällt, aufzustehen oder überhaupt Freude in irgendetwas zu spüren oder so. Ne? Das sind dann schon sehr spürbare Merkmale. Und da gibt es halt unterschiedliche Einflüsse, die darauf wirken. Manches ist eben vielleicht so schleichend, wo man es nicht so merkt, ja? Dass eben eine Erschöpfung eintritt oder eben eine Depression. Und manchmal ist es eben so ein radikalerer Einschnitt, ja, wo wirklich man sagt, okay, da gibt es einen Tag oder irgendwas, ab da was anders. Ja. Also und da ist auch so die Frage, wie sehr ist das jetzt fremd oder selbstbestimmt, also oder selbst gewählt? Oder wie sehr habe ich den Eindruck, ich habe das selbst gewählt? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich wechsle einen Job und ich habe mich darauf vorbereitet und ich sage, ja, und jetzt kündige ich und mache einen neuen. Dann gab es einen Prozess der Reifung in mir, wo ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Wenn ich aber jetzt so out of the blue mit etwas konfrontiert werde, wie jetzt Jobverlust und vielleicht auch noch unverschuldet, weil es einfach Einsparungsmaßnahmen sind, dann habe ich so ein Gefühl von Fremdbestimmtheit und auch vielleicht ein Stück weit Kontrollverlust, sowas wie Ohnmacht und Hilflosigkeit, ganz schwierige Gefühle. Und diese Übergänge sind dann sehr schwierig auch, weil eben dann es nicht mehr klar ist, dass ich am nächsten Tag aufstehe und in die Arbeit fahre, sondern auf einmal stehe ich auf und was mache ich dann? Ne? Also da fällt was weg. Und stattdessen muss irgendwas Neues kommen. Mhm. Und damit umzugehen, was kommt stattdessen oder was ist das Neue, da sind wir jetzt bei diesem Unbekannten, weil das die Gewissheit, das Alte gibt es nicht mehr. Also ich stehe auf und wo fahre ich hin in der Früh? Ne? Und manche gehen dann nur ins Auto und fahren einfach herum, dass sie dann rauskommen einfach, dass sie diesen Rhythmus haben, weil sie dieses Ritual, ich stehe auf und ich muss rausgehen, beibehalten. Und das ist oft auch schon bei diesen Übergängen bei diesen Lebensübergängen so, gibt es dann davor und danach und eben, welche Rituale gibt es, die vielleicht hilfreich sind, diese Brücke zu bauen von einer alten Gewissheit zu etwas neuen Unbekannten. Mhm. Und das können jetzt Rituale sein, das können aber auch andere Ressourcen sein, wie Freunde, ein Umfeld oder eben Therapeutinnen oder Therapeuten, was auch immer, die dann ein Stück mich begleiten auf diesem Weg von etwas Altem, was so nicht mehr ist, zu etwas Neuem, was noch unbekannt ist.
Du hast jetzt sogar über Kontrolle geredet, über Struktur, über Berechenbarkeit der Dinge, die kommen, auch wenn sie jeden Tag ein bisschen anders sind, aber es ist irgendwie, es überfordert einen nicht so ganz. Ein Aspekt, der mir jetzt auch noch einfällt, ist so diese, zum Beispiel nach einer Trennung, wie ich sie vor einem Jahr erlebt habe, die war auch fremdbestimmt, auch nicht easy. Aber es ändert sich auch so ein bisschen, es ändern sich dann auch Gewohnheiten, weil man macht dann gewisse Dinge alleine, die man zurzeit gemacht hat. Aber es ändert sich auch ein bisschen was in der Identität. Plötzlich ist man Single und nicht mehr der Partner von jemandem. Und als Partner habe ich gewisse Vorstellungen, wer ich bin. Das ist so... und zum Glück habe ich das irgendwie alles gut bewerkstelligt, weil, glaube ich, meine Identität nicht nur war, ich bin der Freund von dieser Person, sondern ich bin auch noch ganz viel mehr. Aber es ist schon ein Teil der Identität, der wegbricht und plötzlich bin ich dann Single und dann gehen Leute auch anders mit mir um und dann haben die vielleicht Erwartungen an mich, wie ich zu sein habe als Single versus vorher, wie ich mich als Freund einer Person in einer Partnerschaft zu verhalten habe. Also so Identitätsfragen spielen dann auch immer eine Rolle, oder?
Genau, absolut. Also ganz, ganz zentraler Punkt. Wie sehe ich mich selbst und wie sehen mich die anderen und was macht das mit meiner Identität, wie du richtig sagst, ne? Und also ich bin jetzt Mann, ich bin Partner, ich bin vielleicht Vater, ich bin Sohn, ich bin Journalist oder Podcaster oder ich bin Psychotherapeut oder ich bin das und das, Sportler oder wie auch immer. Also es gibt viele Facetten der Identität, die ich im besten Fall ja auch selber gestalte. Also dass ich Sohn bin, gestalte ich nicht selber, weil das habe ich nicht selber entschieden, dass ich auf dieser Welt bin. Alle anderen würde ich gern selber gestalten, ne? Und wenn ich jetzt so fremdbestimmt vielleicht in eine neue Situation komme, dann bin ich auf einmal, also jetzt in dem Beispiel, der verlassene Partner, ja, oder der betrogene Partner oder sowas, ne? Also das heißt, da gibt es eine Identität, die mir dann zugeschrieben wird und ich bin auf einmal Teil von einer Gruppe, mit der ich mich vielleicht aber gar nicht identifizieren möchte. Und das macht was, ne? Also wie verhält sich ein verlassener Partner? Also darf der jetzt glücklich sein oder muss der wütend sein oder zornig sein oder traurig oder angefressen? Oder also da gibt es wahrscheinlich Vorstellungen oder Erwartungen, die jetzt aus dem nächsten Umfeld, aber auch aus einer Gesellschaft oder einem anderen sozialen System an dich herangetragen werden. Und vielleicht gibt es einen inneren Abwehrmechanismus, aber ich will jetzt nicht der arme, verlassene Partner sein oder der Betrogene. Also das erlebe ich auch oft in meiner Praxis. Wenn dann Frauen kommen und sagen, also ich will jetzt nicht die Verlassene sein oder die arme oder die betrogene Frau und das Opfer oder sonst was, das halte ich nicht aus. Ich bin selbstbestimmt und wahrscheinlich habe ich auch meinen Anteil daran gehabt, warum die Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Aber von außen werde ich so angesehen oder ich habe das Gefühl oder den Eindruck, ich werde so gesehen. Und das führt halt auch zu so einer Dissonanz, weil ich mich selber nicht so sehe. Und das macht was mit der Identität aus eben und wie lebe ich das? Also und was mache ich damit und wie kann ich das für mich einordnen? Und das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, wie du richtig sagst, bei solchen Übergängen. Vor allem, wenn ich in starke Abwehr gehe, dass ich sage, okay, so will ich aber nicht gesehen werden und ich will nicht Teil von dieser Gruppe sein.
Kannst du vielleicht, gehen wir noch einen Schritt zurück? Ich denke jetzt drüber nach, Identität ist ja auch so ein bisschen was Erfundenes, also wir leben da auf einer Kugel, die irgendwo herumschwebt und sind da irgendwie aus Kohlenstoffmolekülen und anderem Zeug zusammengewurstelte Menschen, die sicher Geschichten erzählen, wer sie sind und warum sie da sind und wer sie für andere sind und dass sie vielleicht wichtig sind oder nicht wichtig, dass sie gut sind oder schlecht sind. Ist ja alles ein bisschen auch wie eine gute Geschichte im Film. Oder auch.
Ja, Identität ist ja eine Selbsterkenntnis, ne, oder ein Selbstbild. Ne? Also man kann ja das bei Kindern auch gut erkennen in der Entwicklung. In der Veränderung irgendwann kommt halt diese Einsicht, aha, ich bin ich und das ist die Mutter und das sind die anderen und so weiter. Und irgendwie kommt diese Erkenntnis, ich bin ein eigenständiges Wesen. Und diese Ich-Erkenntnis ist ja auch dann eine Ermächtigung im Sinne von, ich habe eigene Bedürfnisse oder ich kann etwas gestalten oder ich kann etwas verlangen oder etwas einfordern. Also mich selbst zu begreifen und zu erkennen und je weiter die Entwicklung dann natürlich kommt, kommen neue Identitäten dazu. Also da bin ich nicht mehr das Baby, ich bin das Kleinkind, dann bin ich das Kindergartenkind. Dann kommt dieser Übergang zur Schule. Ne? Also ich bin auf einmal ein Schulkind, ne? Und dann kriege ich eine Schultüte oder sowas. Da gibt es auch ein Ritual für diesen Übergang beispielsweise. Oder bei meinem großen Sohn war es bei dem Übergang vom Kindergarten zur Schule, wo sie von den Pädagoginnen wie so ein Mehlsack genommen worden sind an Händen und Füßen und so über die Schwelle geworfen worden sind auf eine Matte. Also so quasi, sie werden aus dem Kindergarten rausgeworfen und sind jetzt keine Kindergartenkinder mehr, sondern Schulkinder. Ne? Und dann nach den Ferien geht es ab in die Schule. Also es gibt dann immer wieder so Übergänge, wo neue Identitäten dazukommen. Und manchmal sind sie ein Konstrukt, ja, wie vieles, also weil einfach die Gesellschaft das Konstrukt Schule oder Kindergarten oder sonst was erfunden hat. Manchmal sind sie aber auch eben selbst gewählt, weil ich mich so sehen möchte oder weil ich eben mich so ausdrücken möchte. Und das sind wir ja gerade auch in so einem großen Zeitgeistthema. Wir sind ja eine sehr egozentrische Gesellschaft geworden, wo es sehr viel um die eigene Identität geht und wie ich das, mein Ich sozusagen präsentiere oder auch in Kontakt trete mit anderen und was ich da vermitteln möchte. Also das hat sich eigentlich zugespitzt in den letzten Jahrzehnten.
Und jetzt so, es macht ja auch einen großen Unterschied, ob das plötzlich auf einen hereinbricht, wie ein Tod oder man ist der verlassene Part bei einer Trennung oder ob man wie bei einer, man geht in Pension, man hat Zeit, man weiß das schon, man weiß, in 3 Jahren, in 2 Jahren, in einem Jahr geht man in Pension. Wie war das bei dir, wenn ich nochmal bei dir fragen darf, so, wie du so dein Leben auf den Kopf gestellt hast, Ende 30, du hast Führungsverantwortung gehabt, du hast ein gutes Gehalt gehabt, unterstelle ich dir mal.
Ja, ein fettes Auto mit Ringen am Lenkrad.
und dann plötzlich nicht mehr, du hast irgendwie wieder neu angefangen.
Ja, also wieder zum Thema selbstbestimmt. Ich glaube, das ist ein großer Punkt und welchen Rhythmus und welches Tempo. Ich meine, ich habe begonnen mit der Therapieausbildung 2012, glaube ich, ja, und ich bin 2019 ausgeschieden aus der Wirtschaft. Das heißt, es war ein Prozess von 7 Jahren. Und das bin ich in meinem eigenen Tempo gegangen. Also ich habe Praktika gemacht auf unterschiedlichen Psychiatrien, Kliniken und so weiter. Und das war auch schon damals interessant. Ne? Ich bin sozusagen in Urlaub gegangen und habe meinen Urlaub auf der Psychiatrie verbracht und gehe raus sozusagen, lege meinen Anzug und meinen Sakko ab und meinen Autoschlüssel und bin nicht mehr dann der Bereichsleiter, sondern auf einmal habe ich so ein Schild bekommen, Praktikant. Und du gehst dann so mit dem Schild Praktikant durch die Klinik durch, ne, und alle schauen dich so an, nicht mehr ganz junger Praktikant. Ne, und du bist so das Beiwagerl, du hast null Verantwortung, hast aber auch nichts zu melden, nichts zu sagen. Ja, in irgendwelchen Besprechungen sitzt halt einfach dabei, du bist nicht der das Zepter in der Hand hat oder so. Also das waren schon damals so erste Experimente, wo ich so, aha, das fühlt sich irgendwie anders an. Du bist jetzt nicht mehr der, auf den alle schauen, sondern ist halt irgendwie jemand da, der sitzt jetzt auch da. Ja, jedes Monat kommen neue Praktikanten da, ne? Und dann bist du halt in dieser Besprechung mit irgendwelchen Oberärzten oder Oberärztinnen und Psychologinnen und Psychologen und ja, sitzt halt dabei. Also das waren schon die ersten Erfahrungsschritte und auch dann im Unternehmen selbst habe ich auch die letzten 2 Jahre eigentlich dann schon keine Führungsverantwortung mehr gehabt. Das heißt, ich habe meine damalige Bereichsleitung eigentlich auch selbstständig zurückgelegt. Für den Marketingbereich und habe dann so ein Projekt noch begleitet, 1,5 Jahre. Und das war für mich so klar, okay, wenn das Projekt zu Ende ist, dann steige ich aus. Und dann gebe ich alles ab. Und das war schon da interessant. Ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr in dieser Funktion als Bereichsleiter tätig war, sondern als Projektleiter, hat sich schon viel verändert. Ne? Also da hat sich schon meine Rolle verändert. Aha, du bist jetzt nicht mehr verantwortlich für x Millionen oder damals sogar Milliarden Euro Umsatz oder für so viele Mitarbeitern oder sonst was, sondern sitzt halt dort und darfst halt auch was reden oder präsentieren, bist aber noch in diesen Runden dabei. Aber da habe ich schon gemerkt, aha, das System richtet sich nach einer anderen Sonne aus. Ja? Also ich war nicht mehr die Sonne, sondern da kommt eine neue. Und
war das schwer, was. Obwohl du es selber eigentlich gesteuert hast? Weil da hattest du eigentlich relativ viel Kontrolle, Berechenbarkeit.
Naja, ich habe es selbst gewählt, aber ich wusste nicht, wie es sich anfühlt. Ja? Also ich habe es Ich habe es lange vorbereitet, selbst gewählt. Ich wusste, das will ich. Ich will woanders hin und nicht dorthin. Also der nächste Schritt wäre in eine Geschäftsführungsposition gewesen. Und da habe ich gewusst, okay, dafür bin ich nicht geeignet. Ich glaube, das haben auch die anderen erkannt, die verantwortlichen Leute. Das heißt, für mich war so ein bisschen der Zenit erreicht. Ne? Und ich habe gewusst, okay, das habe ich jetzt 6, 7 Jahre gemacht und weiter geht's nicht. Und ich habe immer diese Einstellung gehabt, wie ich auch den Job begonnen habe, okay, den mache ich jetzt einmal für 1, 2 Jahre und wer weiß, vielleicht kommt nach 2 Jahren irgendein neuer Geschäftsführer oder Vorstand, der sagt, na danke, mit dir nicht. Es sind dann 6, 7 Jahre geworden, das war okay. Und ja, es hat schon, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, es hat nichts mit mir gemacht, aber ich habe es schon immer wieder geschafft und da hat mir sicherlich die Ausbildung geholfen, also diese systemische Ausbildung, die ja sehr forciert, so mit einer gewissen Neugier und Interesse an Veränderungen oder an neue Themen heranzutreten, also möglichst offen zu sein. Und da kommt man natürlich mit sehr viel Gefühlen in Kontakt, wie Kränkungen oder Verletzungen. Aha, jetzt bin ich nicht mehr so wichtig, die grüßt mich nicht mehr, der grüßt mich nicht, der kommt nicht zu mir, wenn ich eine Abschiedsfeier mache, also kommen keine mehr von den Leuten, da kommen, und man merkt dann relativ schnell, aha, wer hat wirkliches Interesse an einem, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Und ja, kein großes Team mehr und so weiter. Das war schon ein Prozess, den ich in meinem Tempo oder Rhythmus gegangen bin. Aber trotzdem, natürlich kommen diese Gedanken und Gefühle auf der Veränderung. Was macht das mit dir? Und das Neue war nicht klar, weil ja, ich habe dann zwar die Ausbildung beendet gehabt, aber okay, ich musste mich erst mal selbstständig machen. Das weißt du aus eigenen Erfahrungen. Das ist halt mal eine Herausforderung. Ne? Wenn du aus einer fixen Struktur aussteigst und dann nur auf dich selbst alleine mal gestellt bist und vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext als vorher arbeitest, fangst du wieder bei Null an.
Mhm. Christian, hilf mir noch drüber nachzudenken. Was ist denn so quasi das Ziel? Also im Leben, alles ist im Fluss, hast du gesagt. Dinge verändern sich manchmal langsamer, manchmal schneller, manchmal sucht man sich selber aus, manchmal nicht. Mhm. Und ob wir wollen oder nicht, wir werden alle im Leben noch Verluste erleben, es werden schlimme Dinge passieren. Wir müssen unsere Identitäten anpassen, unser Selbstbild. Was ist denn so das Ziel? Also Ziel kann ja irgendwo einerseits auch nicht sein, so stoisch durchzugehen und quasi mir hat das alles nichts an. Mhm. Also ich stehe über den Dingen, egal was passiert, so macht nichts mit mir. Natürlich macht es was mit mir, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich meine vielleicht Kinder nicht mehr sehe oder wenn meine Frau stirbt oder mich verlässt. Wir wollen nicht Roboter sein. Aber idealerweise wollen wir auch durch die Veränderungen im Leben surfen, ohne daran kaputt zu gehen, zynisch zu werden, uns abzuwenden, vielleicht zum Trinken zu beginnen oder was auch immer. Also was ist denn so quasi ein guter Umgang mit diesen Veränderungen oder mit Identität, weil das ist ja irgendwie so schon gut, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Identität, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich da mache, aber sie sollte halt auch nicht zu starr sein, sondern sie sollte auch offen sein für neue Dinge und dass ich mich verändere. Was ist denn, gibt es so einen, kannst du skizzieren, so einen Idealzustand?
Also wenn ich das wüsste oder wenn ich das Rezept hätte, glaube ich, dann, ja, dann würde ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr sitzen.
Oder wie blickst du bei dir drauf? Also bei mir, wie würdest du gerne da durchgehen?
Also ein Punkt ist, glaube ich, also es geht nicht darum, über den Dingen zu stehen oder das zu vermeiden, dass ich in eine Krise komme oder so. Also ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Das ist auch gar nicht das Ziel, irgendwas zu vermeiden oder irgendwie sich so sehr zu distanzieren oder zu disconnecten, dass mir das nichts anhat, weil dann bin ich nicht mehr offen. Das ist genau der Punkt. Ne? Also wenn ich offen sein möchte für Veränderungen, dann bin ich allerdings auch offen und empfänglich für diese Gefühle, die sie mir auslöst. Und deswegen ist für mich mehr so der Fokus, wie gehe ich damit um mit den Gefühlen, was das in mir auslöst und wie komme ich damit zurecht und was brauche ich dazu, um damit gut zurechtzukommen. Also ob es jetzt Gefühle sind von Verzweiflung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst, all das Spektrum, das gehört dazu, natürlich zum Menschsein. Nur wie ich damit umgehe, und ja, manchmal gehe ich vielleicht damit um, dass ich es verdränge. Und ich glaube auch, Verdrängung ist ein guter und wichtiger Mechanismus, weil wenn ich jetzt ständig darüber nachdenke, während des Gesprächs, ob ich den nächsten Atemzug schaffe, könnte ich das Gespräch nicht führen. Das heißt, die Verdrängung ist ja auch was Gutes. Oder wenn ich ständig darüber nachdenke, wie lange lebe ich noch oder wann ist es aus, dann könnte ich wahrscheinlich auch mein Leben nicht mehr führen. Das heißt, die Verdrängung hat schon einen Sinn, im Sinne von, dass wir uns auf das Leben auch fokussieren können, um das Leben zu leben. Es ist eher, wenn ich anfange, Gefühle zu verdrängen. Also ein Gefühl von Angst oder ein Gefühl von Scham, Schuld, Ohnmacht. Also das ist immer so dieser Einstiegspunkt, wo es dann schwer wird, weil ich immer weniger empfänglich werde für das, was an mich herangetragen wird und auch mehr in die Abwehr gehe, dass ich das nicht wahrhaben möchte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Podcast das war. Du hattest jemanden zu Gast zum Thema Social Media und wie diese Blasen entstehen und wie das, ob das irgendwie so Wechselwirkungen sind. Also ich weiß leider nicht mehr, wie
die Hanna Metzler mit der Neurowissenschaftlerin.
Ja, Neurowissenschaftlerin war sie. Und genau. Ich habe das so interessant gefunden, wie sie das auch erklärt hat, das ist so sinngemäß, dass wir ja ständig versuchen, auch etwas, was an uns herangetragen wird, einzuordnen und auf Stimmigkeit zu prüfen. Und wenn etwas nicht stimmig ist, dann müssen wir unsere interne Ordnung wieder neu sortieren oder wir wehren es ab. Und das ist genau der Punkt, was ich auch in der Praxis erlebe. Je älter wir werden, ich glaube, das hat auch was mit Veränderungsresistenz zu tun oder weil man sich schon so viel oder oft verändern musste, man will nicht mehr. Ja? Man will nicht mehr alles ständig verändern und dann wehrt man gewisse Dinge ab und konfrontiert sich nicht mehr damit. Und ordnet nur das ein, was irgendwie in mein Weltbild reinpasst oder in mein System. Und dadurch werde ich aber nicht offen und empfänglich für Neuartiges. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Wie kann ich es schaffen, obwohl es mir vielleicht wehtut, es schmerzt, es in mir Angst auslöst oder Hilflosigkeit, Ohnmacht, Scham und Kontrollverlust, all diese schwierigen Gefühle, wie kann ich trotzdem ein Stück weit offen bleiben, damit ich mich auf diese Änderung dann auch bestmöglich einstellen muss und es nicht alles abwehre, weil durch das Abwehren kann ich auch weniger in Kontakt mit meinem Umfeld treten und das ist dann oft das, was die Beziehungen so belastet.
Mhm. Total spannend, ja. Und das sind dann auch Sachen, das ist genannt so der Umgang mit Gefühlen. Also man kann und soll verdrängen, dass wir alle sterben werden.
Zum Beispiel, ja.
Aber man sollte nicht verdrängen, dass ich jetzt vielleicht Angst habe, weil ich morgen eine Prüfung habe, sondern ich sollte mir dann eher denken, okay, lieber Andi, was brauchst du denn, wenn du Angst hast? Wie können wir denn damit umgehen? Genau. Also einen Umgang mit Gefühlen haben, die nicht verdrängen, das ist mir wichtig, um mit so Veränderungen umzugehen. Und dann quasi die Fähigkeit zu entwickeln, offen und empfänglich zu bleiben, auch wenn man älter wird. Dinge ändern sich, ich ändere mich mit ihnen. Mhm. Vielleicht weniger, als wenn ich jetzt 14 bin, aber trotzdem.
Naja, ich glaube, auch etwas, was ich oft in meinen Sitzungen erlebe, ist, viele Klientinnen und Klienten kommen zu mir mit dem Anspruch, irgendwas zu verändern. Und dann frage ich, okay, wieso oder weshalb oder wofür. Und sie wollen sich entwickeln. Und dann frage ich immer, okay, wohin? Also was heißt entwickeln, wohin? Mhm. Und dann versuche ich das auch manchmal so grafisch darzustellen und sagen, okay, wenn man das jetzt auf einer Zeitachse aufzeichnet, okay, was entwickelt sich da jetzt auf der Y-Achse? Und eine bessere Version von mir sein oder mit etwas besser umgehen können. Das heißt, es geht oft darum, Kompetenzen zu erwerben oder Fähigkeiten, Kompetenzen zu erwerben, besser mit Dingen umzugehen und so weiter. Und die Wahrheit ist aber, dass wir nicht nur ständig Kompetenzen erwerben, sondern gerade im Alter auch ständig Kompetenzen abgeben. Und das passiert manchmal schleichend und manchmal ist es mir auch nicht so wichtig. Also beispielsweise, ich brauche jetzt eine Lesebrille oder ich bin nicht mehr so ganz beweglich wie früher, wenn ich mit meinem Kleinen spiele und versuche irgendwo raufzukraxeln und so, aber denke, okay, irgendwie geht's schon, ne? Und manchmal sind es dann einschneidendere Erlebnisse, wo ich denke, aha, das geht jetzt nicht mehr, da gebe ich eine Kompetenz ab. Und
das ist ein Beispiel für so eine Einstellung?
Naja, also bei mir, also auch ein sehr persönliches Beispiel, jetzt zum Beispiel bei meinem Vater ist mir das sehr bewusst geworden. Er ist jetzt schon 86 und auch viele, viele Erkrankungen. Und da gab es so einen Punkt, das ist schon seit 5, 6 Jahre her, wo er schon 2 Jahre nicht mehr Auto gefahren ist. Und ich dann irgendwie gesagt habe, eigentlich das Auto steht nur herum, sollte man es nicht besser weggeben. Ja? Und es auch schon gefährlich worden ist, wenn er mit dem Auto fährt. Ne? Und er ist ein Leben lang gerne mit dem Auto gefahren. Mhm. Also so klassisch diese Generation Freiheit und Autonomie und ich kann überall hinfahren und so. Und Auto als Statussymbol. Und irgendwann hat er das eingesehen, dass das eigentlich nicht mehr so gut ist, das Auto wegzugeben. Und dann kam es aber auch gleichzeitig, dass aufgrund von unterschiedlichen Erkrankungen sein Gesundheitszustand sich verschlechtert hat. Und an dem Tag oder zwei Tage hintereinander war das ungefähr, eine relativ kurze Zeit, da habe ich das Auto verkauft und ihm gleichzeitig einen Rollator gebracht. Also ich werde von, jetzt sind wir bei der Identität, von Autofahrer zu Rollatorfahrer. Und das macht was mit einem Menschen. Ne? Also ich gebe die Kompetenz ab, ich kann Auto fahren und jetzt darf ich dafür Rollator fahren. Das ist eine Kränkung natürlich, ja? Eine massive Kränkung, fremdbestimmt, nicht selbst gewählt. Ja? Vielleicht auch durch den Sohn ist noch mit dem Auto und so weiter eingewirkt, ja, durchs Umfeld. Aber das macht was mit einem. Also ich gebe eine Kompetenz ab, die vielleicht bei meiner Identität viel für Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmung erzählt. Und das Gleiche hatten wir dann später noch einmal, als er ins Heim gekommen ist. Ja? Also sind wir jetzt eher schon wirklich am anderen Spektrum der Lebenshälfte. Aber gerade in der zweiten Lebenshälfte werden wir viel mehr konfrontiert mit Dingen, wo wir Kompetenzen abgeben und dadurch sich unsere Identität verändert. Also vielleicht der Pensionsantritt am Anfang, ja, und, aber dann eben, ja, okay, auf einmal brauche ich einen Gehstock, auf einmal brauche ich irgendwelche, habe ich irgendeine Operation, Hüft-OP oder sonst was und dann auf einmal das. Und dann zu einer Gruppe dazugehöre, na, jetzt bin ich Heimbewohner. Ne? Und er sagt dann zu mir, was soll ich denn da reden mit den Alten? Ne? Ist aber selber alt und sitzt im Rollstuhl. Aber er identifiziert sich nicht mit dieser Gruppe. Und das macht es natürlich schwer. Und da eine gewisse Offenheit zu haben, das zu schaffen, kann ich trotzdem mich noch auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Und bei ihm hat der Prozess lange gedauert, aber Gott sei Dank hat er ihn geschafft. Und hat er wieder angefangen zu malen beispielsweise, weil das geht. Ja? Also ich kann mich hinsetzen und malen, aber ich kann zwar nicht mehr Auto fahren. Mittlerweile sitzt er im Rollstuhl, er kann auch nur mehr ganz wenig mit dem Rollator fahren. Mhm. Also das heißt, da gebe ich ganz viel ab, aber auf was kann ich zurückgreifen? Kann ich auf etwas zurückgreifen, was mir trotzdem noch Sinn gibt? Und meine Identität als Künstler. Ja? Jetzt habe ich zwar nicht mehr die Identität als Autofahrer, auch nicht mehr als Rollatorfahrer, sondern bin jetzt Rollstuhlfahrer, aber ich habe noch die Identität, ich bin Künstler. Mhm. Und das macht halt viel mit einem Menschen und gibt einem auch Sinn, das Leben noch leben zu wollen.
Jetzt denke ich so nach an die Frage, die ich dir vorher gestellt habe, was sollte eigentlich so das große Ziel sein? Und jetzt denke ich mir gerade so, vielleicht könnte oder sollte das Ziel sein, quasi im Leben nie aufgegeben zu haben, sondern immer offen geblieben zu sein für neue Erfahrungen, für neue Menschen, für Dinge, die einem Spaß machen. Irgendwie sich nicht zynisch und verbittert abzuwenden von der Welt, sondern irgendwie eine gewisse Akzeptanz zu finden, dass sich Dinge verändern und irgendwie positiv zugewandt der Welt bleiben. Ich sehe manchmal dann so, sind oft dann lustige, schrullige Figuren dann beim Schauplatz zum Beispiel auf ORF und dann glaube ich auch schwierig für Damen dieser Generation, die dann oft sagen so, ich brauche nie wieder einen Mann und ich brauche keine Leute mehr, ich habe meinen Hund und ich will nichts mehr. Und ich liebe Hunde, aber es ist auch schade, wenn man mit Menschen nichts mehr zu tun haben möchte, weil wir alle gerne Menschen.
Ja, oder Menschen nicht mehr so nah an mich ranlassen, dass sie mich verletzen können. Mhm. In dem Fall. Und der Hund ist halt treu, der wird mich nicht verletzen, hat auch keine böse Absicht, will mir eigentlich nur Gutes. Aber bei anderen Wesen, die ich ganz nah an mich ranlasse und mich öffne, könnte es ja sein, dass ich mit etwas konfrontiert werde, was mich kränken könnte oder verletzen könnte. Und vielleicht will ich nicht mehr verletzt werden oder will nicht mehr gekränkt werden.
Ja, das war bei mir 2024, das war meine dritte Trennung, das dritte Mal das Herz rausgerissen.
Ja, dann weißt du.
Und was ich mir aufgeschrieben habe, glaube ich, an einem der ersten Tage danach war, ich werde es wieder tun. Ich möchte mich nicht, ich laufe nicht davon. Ich weiß, wenn ich lieben möchte, dann muss ich auch verletzlich sein. Mhm. Ich möchte nicht zumachen. Das haben wir selber vorgenommen.
Was hat dir geholfen, also das so sehen zu können oder daran festhalten zu können?
Ich glaube, dass mir hat echt der Umgang mit meinen Depressionen mir so geholfen. Ich habe das Gefühl gehabt, so, ich habe schon gefühlt alles einmal fast verloren und mir hat das so ein Selbstvertrauen gegeben, ein Umgang mit diesen Depressionen, mit viel externer Hilfe, mit Medikamente, mit Ärzte, mit Therapeuten, mit Family und Co. Aber trotzdem, das mal geschafft zu haben und wieder einen positiven Zugang zur Welt gefunden zu haben, das hat mir wahnsinnig viel Stärke gegeben. Und ich habe einfach begonnen, mich viel mit mir zu beschäftigen und viel zu lesen. Und es gibt so eine Autorin, Brené Brown, das schreibt so Millionen Bücher verkauft, die mir die, und ein Ding, was ich mir, was sich in mir so eingeprägt hat, ist, das Buch heißt Verletzlichkeit macht stark. Und das hat mir, ich glaube, und bei vielen Männern ist das so, ich wollte, ich habe früher eher von mir so ein Bild gehabt von positiv ausgedrückt Superman, negativ ausgedrückt Roboter, der nichts mitkriegt von rundherum, aber der ist unverletzbar, mich kann nichts umhauen. So,
die Rüstung oder so.
Quasi bring it on, so. Und aber das macht kein schönes Leben. Und von der Brené Brown habe ich gelernt, also generell weiß ich, das Schönste im Leben für mich sind Menschen und Beziehungen. Ja. Und wie, und das merke ich jetzt selber, und das habe ich bei ihr so zum ersten Aha-Moment gehabt, wie kriegt man schöne Bindungen mit Menschen? Natürlich durch auch schöne Dinge, durch Urlaube, durch schöne, man lacht über etwas, aber wirkliche Bindung, habe ich heute von ihr gelernt, so entsteht durch gemeinsame Verletzlichkeit. Man erlebt vielleicht was Schweres gemeinsam oder ich mache mich verletzlich, ich erzähle da etwas, wofür du dich vielleicht über mich lustig machen könntest. Vielleicht ein großer Traum oder irgendeine komische Eigenart oder etwas, was ich mag, was andere Leute komisch finden. Und ich teile das mit dir, ich mache dich verletzlich und du akzeptierst mich, du machst dich nicht über mich lustig, sondern und so. Und das war etwas, was mir, das hat sich sehr in mich eingeprägt.
Super. Aber das ist eine ganz wertvolle Erfahrung.
Ja.
Aber vielleicht auch zu dem Punkt, was braucht's? Du hast ganz viele Ressourcen gehabt, ne? Auf die du zurückgegriffen hast. Also im Umfeld, Familie, Therapien, Ärzte. Aber auch selber eben erstens vielleicht diese Hilfe aufgesucht oder angenommen und auch die Bereitschaft von dem Umfeld gehabt. Und das ist so das Wichtigste in so einem Übergang, ne? Also von einer Phase eben, wo Gewissheiten verloren gehen in was Neues, was du nicht kennst, diese Brücke zu schlagen und da irgendwo jemanden zu haben, der so ein Brückenbauer ist oder dich da begleitet. Und dann, wenn du wieder auf festem Boden stehst, ja, dann kannst du wieder weitergehen. Aber da diesen Graben oder diesen Fluss oder was auch immer dazwischen ist, zu überbrücken und darauf zurückgreifen zu können. Und ich glaube, da ist halt oft dieses, in deiner Generation eh nicht mehr so, ja, dieses Schamschuld, also gerade bei Männern, Hilfe anzunehmen. Nicht mehr so stark wie vielleicht in der älteren Generation. Und da mache ich noch mehr zu, ne? Weil ich muss es ja alleine schaffen. Und da kann ich gar nicht mehr offen sein. Ne? Dann betoniere ich mich ein in der Rüstung oder in diesen, wie du richtig sagst, ich bin nicht offen, ja, sondern ich habe einen Panzer, den ich versuche mit aller Gewalt oder mit aller Macht aufrechterhalten zu können.
Christian, ich kenne leider so viele Männer meiner Generation, die noch immer so sind, aber ich glaube, es wird sehr viel besser.
Ja. Also ich glaube, es ist schon, also du bist ja doch fast schon eine andere Generation als ich, aber ich habe so die Hoffnung, dass da doch schon viel mehr Offenheit da ist. Ja.
Fix. Und ich blicke mit so viel Stolz auf so, immer wieder habe ich so Momente, wo ich so 16-, 18-jährige Burschen treffe, wo ich mir denke, wow, das ist so viel anders geworden. Und wahrscheinlich ist von deiner auf meine Generation auch schon sehr viel besser.
Ja, definitiv, ja.
Zum Glück. Du hast schon drüber geredet, so Ressourcen. Man braucht Ressourcen, die einem helfen. Das können andere Menschen sein, das kann Therapie sein, das kann jemand wie du sein. Bei mir waren es auch Medikamente.
Auch das, ja.
Was sind denn noch Ressourcen? Ich denke jetzt bei mir zum Beispiel dran, mir hat Sport sehr geholfen bei der Trennung.
Bewegung, ja. Also alles. Ich habe es, ich glaube, bei der letzten Folge haben wir es auch schon ein bisschen angesprochen, dass dieser Zugang alles, was so die Sinnesorgane sozusagen anspricht. Ne? Also das kann natürlich jetzt das Gespräch sein, ja? Weil das hilft, Dinge einzuordnen, Klarheit zu bekommen, Dinge zu benennen und so weiter, Außenperspektive, ob das jetzt Freunde sind, ob das jetzt eine Psychologin, Therapeutin ist oder ganz was anderes. Aber dann sind es auch viele Sachen, wo ich zum Beispiel haptisch was mache, ja, also wo ich mit meinen Händen was arbeite oder was anfassen kann. Deswegen sind ja in vielen Psychiatrien ein wichtiger Bestandteil oder in Kliniken neben der Psychotherapie ist ja auch die Ergotherapie, wo du ganz viel machst mit Erfahrungen aus eben, dass du mit Materialien arbeitest. Ja, es ist jetzt keine Bastelstunde, sondern da geht es darum, Alltagsfähigkeiten oder Fertigkeiten wieder zu erlernen, ja, Lust zu bekommen, was zu kreieren, den eigenen Händen. Wir arbeiten sehr viel virtuell, wo nichts entsteht am Ende des Tages, sondern maximal ist vielleicht ja irgendwas im virtuellen Raum entsteht, aber nichts, was man angreifen kann oder was man riechen kann. Also zum Beispiel wie dieser Tisch hier, arbeiten mit Holz, da kommt noch der Geruch dazu, die Oberfläche, die Beschaffenheit, ja, ist das, wie fühlt sich das an? Bewegung, das, was du gesagt hast, absolut. Also Bewegung, ob das jetzt Sport ist oder tatsächlich nur Bewegung gar nicht so sehr jetzt die Sporteinheit, sondern fix integrieren in den Alltag. Also gerade alle, die Hunde haben, wissen das, wie super das ist. Also man kann mit dem Tier in Beziehung treten, aber man ist auch dazu verpflichtet, mehr oder weniger jeden Tag Bewegung zu machen, bei jedem Wetter. Man geht raus, man kriegt die Natur mit, man spürt den, auch hier wieder den Rhythmus oder den Wechsel der Jahreszeiten. Man ist mehr verbunden mit dem Umfeld und offen auch vielleicht was zu sehen oder zu erleben, ein kurzes Gespräch in der Hundezone oder irgendwo anders bei der Bushaltestelle. Beziehungen, das, was du gesagt hast, finde ich das Allerwichtigste, also in Beziehung treten. Ja, das können Menschen sein, das können Tiere sein. Und auch vor allem etwas haben, wo ich Sinn oder Erfüllung finde. Ne? Also etwas, wo es mich hinzieht, was ich gerne mache.
Ja. Und in Beziehung treten, das ist auch so eine Lehre, die ich aus meinen Depressionen gelernt habe, weil das Erste, was Depressive, oder was bei mir so war, was ich bei vielen Menschen beobachte, ist Rückzug. Es ist so überfordernd, es ist schambehaftet, es ist, man kennt sich nicht mehr aus, zurückziehen. Und das ist so kontraproduktiv. Und ich glaube, bei einer Trennung ist es auch so, man könnte sich jetzt zurückziehen und keiner versteht mich, niemand hat so dieses Leid wie ich bin so arm. Lasst mich alle in Ruhe. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, habe eine WhatsApp-Nachricht geschrieben an 30 Freunde. Hey, das ist passiert. Es wird mir helfen. Wenn du mal Zeit hast, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Oder wenn du irgendwie was machst, wenn du auf eine Party gehst, wenn du Sport machst, schreib mal eine Nachricht. Ich bin dabei, ich muss raus da.
Ja. Ich glaube, ein Punkt da, bei der Geschichte, die du es gerade erzählt hast, ist, also ja, Rückzug. Ich glaube, auch das braucht es. Also ich glaube, es braucht auch den Rückzug, um sich einfach selber sortieren zu können. Und gleichzeitig braucht es aber auch dann wieder das in Kontakt treten. Ne? Und jetzt, so wie du das jetzt gesagt hast, mit dem ich habe da Freunde informiert und so, das hat auch noch was anderes, eine andere Komponente, nämlich auch diese Zeugenschaft im Sinne von, aha, da ist was passiert. Also es ist nicht irgendwie im Verborgenen oder schambehaftet und so und dann kriegt das irgendwer erst nach ein paar Wochen mit oder so, sondern es wird was sichtbar gemacht für andere und damit aber auch für dich. Mhm. Und damit ist ein Stück weit auch realer. Mhm. Und da ist vielleicht auch ein bisschen das Sprichwort so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, also ja, also es ist vielleicht eine leidvolle Situation. Und es gibt Anteilnahme und so weiter, aber es wird was sichtbar gemacht. Und ich glaube, bei vielen, also jetzt wieder zurück zu dieser Generationsthematik, in älteren Generationen wurde gar nichts sichtbar gemacht. Da ist alles zugedeckt worden, da ist alles zugemauert worden, alles versteckt worden, unter den Teppich gekehrt. Und das ist das Problem, dieses überhaupt nicht sichtbar machen für andere. Also so, das heißt, es gibt auch gar nicht so dieses Bedürfnis oder diese Erwartungshaltung, da könnte es jetzt jemandem schlecht gehen oder so, sondern war oft so, ne, dann auf einmal hört man von irgendeinem Suizid oder so und aha, wieso hat sich der jetzt aufgehängt oder was, ne? Was war denn da? Oder nie was gewesen, nie was gesagt. Auf einmal alle ganz bestürzt, ja, weil eben gar nichts sichtbar war. Und das ist vielleicht ein großer Unterschied, wenn ich rausgehe, mache ich es sichtbar und damit gebe ich auch anderen die Chance, darauf zu reagieren. Und vielleicht gibt es Berührungsängste, ja, das wird dann auch der Fall sein. Mhm. Also gerade wenn es zum Beispiel um Tod geht oder so. Und das ist vielleicht auch dann jetzt nicht so, dass jemand alter gestorben ist, sondern jemand jung und dann war es vielleicht auch noch ein Suizid oder sowas, wo es ganz schwierig ist und viele totale Berührungsängste haben. Auch verständlicherweise und auch engste Freunde vielleicht wissen, gar nicht wissen, wie sollen sie jetzt darauf reagieren. Und dann fühlst du dich umso mehr alleingelassen. Ne? Also es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen.
Wie stehst du so dazu, dass man sich neue Ziele setzt nach so Veränderungen? Bei mir war ein Ding, ich möchte nicht nur nach hinten schauen und was ich jetzt alles verloren habe, sondern ich stecke mir jetzt irgendein Ziel, etwas, was ich alleine erreichen kann. Und das war bei mir dann, jetzt laufe ich mal einen Halbmarathon. Mhm. Und habe dann gemerkt, ich habe mit vielen Leuten geredet, dann die Marathons laufen, wie viele Leute nach Krisen und Veränderungen beginnen, sowas
weglaufen
zu tun.
Oder wohin laufen?
Es kommt drauf an, es gibt beides, ja. Aber wie stehst du so dazu? So, ich habe gefühlt, hat mir das geholfen, so, ach, okay, ich gehe jetzt dreimal die Woche laufen, weil in 6 Monaten laufe ich einen Halbmarathon.
Ich glaube, in Krisen ist, also das eine ist jetzt sozusagen im Krisenmodus unterstützend zu sein und einen Halt zu bekommen. Ja, und das Gefühl, was wir gerade vorher gesagt haben, nicht alleine zu sein und dass das sichtbar ist. Und dann geht es ja sehr viel um Sortieren und Orientierung und Klarheit. Also der Blick nach vorne, eben hilft dir auch im Sinne von, wohin orientiere ich mich? Und am Anfang ist es vielleicht so wie eine Nebelwand und ich sehe noch gar nichts, ja, und ich fahre auf Sicht. Und das sind so kleinere Ziele. Also wie schaffe ich es gerade bis zur nächsten Begrenzung, weil ich einfach nichts sehe? Das ist eher noch dieses Krisenhaftere, ne, wo man vielleicht auch sehr engmaschige Gespräche hat und vielleicht sich auch ein Stück weit im Kreis dreht, weil man einfach im Nebel sich auch nicht orientieren kann. Mhm. Und ein bisschen die Sicht verloren hat. Das kommt oft so. Also mir ist das selber auch oft passiert, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, eine Strecke, die ich 10 Jahre oder 15 Jahre jeden Tag gefahren bin, und dann fahrst du die im Nebel und du, auf einmal hast du überhaupt kein Gefühl mehr von Entfernungen, weil die Geschwindigkeit anders ist, du weißt nicht, wann ist die nächste Kurve, und das auf einmal ist alles ganz anders, obwohl du die Strecke kennst, ne? Und das ist vielleicht ein bisschen hier so, ja, also dass, bis der Nebel mal weg ist, eher so auf Sicht und kleinere Ziele, ja, also wie schaffe ich die nächste Woche oder den nächsten Tag, ja, nicht den Halbmarathon. Aber dann, wenn der Nebel mal sich lichtet, glaube ich, geht es schon so ein bisschen um Weitblick und Orientierung, okay, wer oder was möchte ich jetzt sein und wo möchte ich hin? Und die Ziele helfen, weil sie Klarheit geben. Ne? Also du kannst dann sagen, ja, das ist ein Ziel, mit dem ich mich identifiziere oder nicht. Du kannst das auch spezifizieren, Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug. Ja. Halbmarathon, ja, sind so und so viele Kilometer, am so und so vielten, einem halben Jahr beim Wien-Marathon und vielleicht sogar noch mit einem Ziel, welche Zeit möchte ich da laufen. Ne. Das heißt, das ist relativ klar. Und davon runterbrechen kannst du dir dann den Weg und sagen, auch mit Unterstützung, was brauche ich für einen Trainingsplan, um das zu erreichen. Ja. Wie viel muss ich da machen? Und hast vielleicht auch dann Freunde oder einen Club, einen Laufclub, mit dem du das machst, und hast dann wieder eine Community und auf einmal bist du in der Identität der Halbmarathonläufer oder so drinnen. Ne? Also das gibt natürlich Orientierung, Klarheit, Sinn und vielleicht auch Zugehörigkeit. Ne? Aha, jetzt bin ich Gruppe der Sportler oder der Marathonläufer. Und insofern ist das schon ganz hilfreich. Aber ich glaube, es ist so die Frage der nicht der Überforderung. Ne? Weil wenn ich jetzt noch im Nebel fahre und ich weiß gar nicht, wo ist die nächste Kurve und ich sage, aber ich will in einer Stunde dort und dort sein, dann kriege ich einen Stress.
Ja.
Und mache vielleicht einen Blödsinn und in der nächsten Kurve haut es mich raus.
Ja. Bei mir war sowieso die erste, das ist jetzt schon eine fortgeschrittenere Phase gewesen, die erste Phase war in der Badewanne bei Kerzenlicht weinen und schauen, dass ich abgelenkt und gut eingebettet bin. Ja, das war eh dann ja eher diese Orgengefühle verarbeiten, da denke ich, habe ich auch nicht an halb.
Badewanne, auch sowas, also das Wasser auf der Haut, ne?
Total.
Also ja, die Wärme, ne? Also dieses Geborgenheitsgefühl oder so, ja. Also das ist auch wieder was Sinnerfassendes, ne? Weil ich da, also deswegen gehen auch viele Leute so gern schwimmen, weil ich im Wasser einfach berührt werde. Also es berührt mich, der ganze Körper wird berührt. Und in der Badewanne ähnlich.
Du hast auch Rituale schon angesprochen, jetzt mit der Schultüte zum Beispiel, dass es Kindern hilft, zu zeigen, okay, neues Schuljahr oder neue Identität oder rausgeworfen werden aus dem Kindergarten. Ich habe das auch gelesen bei der Trennung. Ich habe dann so ein Ritual mit Kerzen gemacht und einen Brief geschrieben und dann mich quasi nochmal selber verabschiedet von dem Ganzen, von dieser Lebensphase. Kann man das übertragen auf viele andere so Veränderungen, dass Rituale da helfen?
Ja, also es gibt, glaube ich, so ein bisschen auch wieder so kollektivistische Rituale, die irgendwo in einer Gesellschaft verankert sind. Ne? Also das Beispiel mit der Schultüte, ich glaube, in Deutschland ist das noch stärker als in Österreich mit dieser Einschulung oder diesem ersten Schultag. Du bist jetzt ein Schulkind oder so. Ne? Oder dann vielleicht auch später, wenn wir jetzt im christlichen Bereich sind, die Erstkommunion oder die Firmung. Ne? Gerade die Kirche hat da ganz viele so Rituale in dieser Entwicklung, wo du dich so ein bisschen hocharbeiten kannst, mehr oder weniger. Aber auch vielleicht ist es im Kleineren so Spiele, ja, so Online-Spiele, die haben auch so Rituale, wo du einen neuen Status erreichst oder so, ne? Also wo dann irgendwie klar ist, jetzt hast du den Hero-Status oder sowas. Also ganz viele Mechanismen arbeiten mit so Rituale, wo was auch wieder sichtbar wird für außen und du dadurch eine neue Identität bekommst, ne? Dich hocharbeiten kannst oder in so Strukturvertriebspyramidensystemen, wo du dich hocharbeiten kannst zu irgendeinem bestimmten Level, Goldpartner oder sonst was. Und dann gibt es wieder Rituale, die vielleicht gar nicht existieren für bestimmte Übergänge. Ja? Also ich sage jetzt ein Beispiel, wobei das ist jetzt nicht mein Kernthema, aber die erste Menstruation, die erste Regelblutung, ja, bei Mädchen. Also es gibt jetzt kein fixes Ritual, ja, wo du das jetzt irgendwie sagst, so und so läuft das ab und dann weiß das jeder. Jetzt bist du eine Frau, in unserer Gesellschaft zumindest. Und da musst du dir selber irgendwas finden, ne? Oder manchmal wird es in der Familie irgendwie hoffentlich irgendwie ritualisiert oder eben dieser Übergang begleitet, in vielen Familien gar nicht, weil er beschämend ist. Ne? Und da muss man individuelle Rituale führen. Ne? Also wir haben ein Ritual, dann zum Beispiel jedes Jahr den Geburtstag zu feiern. Ne? Da gibt es auch ein Ritual irgendwie. Ne? Okay, da gibt es irgendwie Torte oder so, Glückwünsche oder irgendwas, ja. Oder wenn ein Jahreswechsel ist. Also vieles ist vorgegeben. Mhm. Und manches jetzt zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, Trennung. Also was gibt es da für Rituale? Ja? Abschiedsrituale, oder Briefschreiben. Also wie mache ich das? Und das ist dann höchst individuell, den ich für mich selber finden muss, diesen Übergang. Ne? Und das ist auch dann die Frage, so wie das du vorher mit der WhatsApp gesagt hast, was ist dann sichtbar für die anderen? Ne? Also ist es ein Ritual für mich oder ist es ein Ritual, das auch nach außen sichtbar wird für andere, die dann sozusagen da teilhaben können? Ja, wir feiern Hochzeiten, feiern wir jetzt auch Scheidungen oder Trennungen. Ne? Also ist das
machen
auch etwas?
Manche Leute, manche,
ja. Machen, ja, mhm. Manche machen das, ja. Die feiern dann sogar den Trennungstag oder den Scheidungstag, nicht den Hochzeitstag. Weil sie es geschafft haben, diese Beziehung vielleicht in eine andere Beziehung zu transformieren, wo sie trotzdem in Kontakt sind.
Mhm.
Aber auch höchst individuell, ne? Pensionsantritt, ja, vielleicht wird das noch eher so ritualisiert. Also davor gibt es sicherlich viel mehr Beförderungen, ja, du steigst in der Karriere auf und kriegst Schulterklopfer oder auf LinkedIn, wo alle posten dann irgendwas. I'm proud to share that I'm now whatever. Und alle liken und kommentieren und Gratulation und super toll und so weiter. Ne? Also die Gesellschaft sorgt ja für Rituale, aber es gibt auch Übergänge, ja. Jetzt wieder vielleicht zu dem schwierigen Thema Tod, ja, auch beim Begräbnis gibt es ganz viele Rituale, ne, oder bei der Beerdigung, ja, also wenn man im katholischen Bereich bleibt. Aber danach, nach dem Begräbnis, ganz wenige. Und das ist eigentlich in der Trauerarbeit dann viel wichtiger.
Mhm.
Weil für die anderen, die gehen nach Hause, ist das dann beendet, aber der engste Angehörigenkreis, für den fängt es erst nachher an. Und da ist dann diese Asynchronität, ja, für viele ist das dann abgeschlossen und dann hört man so, was, bist noch immer nicht drüber hinweg oder so, ne?
Ja.
Also, und dann sagt man, okay, es gibt ein Trauerjahr, und manche sagen aber, das ist ein Blödsinn, weil nach einem Jahr ist noch nichts passiert, ja. Ich brauche vielleicht 10 oder 15 Jahre, weil es vielleicht auch so traumatisch war, dass ich es verdrängt habe, brauche ich 30 Jahre. Also das ist dann sehr individuell, wie du das regelst und welche Rituale findest du da für dich?
Wir haben auch schon drüber geredet, was so Erwartungen betrifft, wenn sich was verändert, wenn jemand stirbt, wenn sich jemand trennt, wie sollte ich jetzt sein, sollte ich jetzt traurig ausschauen, wenn ich jetzt am Land lebe, in meinem Wirtshaus gehe und alle wissen, dass jetzt gerade meine Frau gestorben ist, kann ich da sitzen, kann ich vielleicht sogar mit jemandem ein Bier trinken und Karten spielen oder werde ich komisch angeschaut. Und das ist, betrifft ja alle möglichen Veränderungen, wo die Menschen dann ein Gefühl haben, so sollte man sich verhalten oder eben nicht. Kann man das lernen, dass man da mehr, weil das ist ja, macht es mir auch einfacher, wenn das für mich jetzt gut ist, dass ich jetzt oder mir das gelingt, dass ich mit meiner Kartenspielrunde da hingehe und die beste Zeit aber in 2 Stunden nicht dran denke, dann ist das ja super. Kann man das lernen, mehr drauf zu scheißen, welche Rollen oder Erwartungen oder Normen es gibt?
Naja, ich glaube, was vielleicht eine Möglichkeit ist, ist, sich damit auch bewusster zu konfrontieren. Ne? Also so, wenn ich das Gefühl habe, da meidet mich jemand oder so, oder weiß nicht, wie er damit umgehen soll oder so, dann kann ich das ja direkt ansprechen. Ich habe den Eindruck, dir fällt es irgendwie schwer mit mir jetzt, oder du weißt nicht, wie du mit mir umgehen sollst. Also ich bin aber da, damit ich jetzt Karten spiele und immer eine gute Zeit habe. Und gleichzeitig kann ich aber nach Hause gehen und danach weinen, weil meine Frau vor kurzem verstorben ist. Ja? Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich glaube, das ist schon eine große Erleichterung, wenn man da vielleicht das anspricht. Ne? Also wenn es wichtige Menschen sind, ich rede jetzt nicht von einer anonymen Masse. Also im Dorf ist das oft natürlich viel schwieriger, weil da gibt es dann wirklich auch so, da weiß das jeder. Ich meine, in der Stadt ist das ja nicht so ganz transparent. Deswegen ist interessant, dass viele Leute auch sagen, dass in der Stadt das angenehmer für sie ist. Also einerseits ist es unangenehm, weil man anonym ist, aber in solchen Fällen ist es wieder angenehm, weil man eben nicht dieses Gefühl hat, man wird schief angeschaut. Ja? Die wissen das nicht.
Ja.
Im Dorf weiß das jeder. Aber das so anzusprechen, glaube ich, und sich selbst damit auch ein Stück weit zu konfrontieren, das ist eben, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, das war jetzt auch meine eigene Geschichte, ich habe das auch lange nicht verstanden. Also zum Beispiel dieses Ritual mit dem Leichenschmaus. Ne? Also man macht eine Beerdigung und dann ist der Sarg unten und dann kommt der Deckel drauf oder die Erde drauf und dann geht man ins Wirtshaus und sitzt zusammen. Also beim Begräbnis von meiner eigenen Mutter habe ich das nicht der Pakt, ja, da habe ich heimgehen müssen, ja, und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Jetzt natürlich mit 35 Jahren später Abstand verstehe ich auch mehr, woher dieses Ritual kommt. Ne? Es kommt nämlich aus einer Zeit, wo Begräbnisse so organisiert wurden, dass viele Verwandte über Tage mit irgendwelchen Pferdewagen angereist sind, aus irgendwelchen anderen Dörfern oder Umgebungen. Die waren mehrere Tage unterwegs und wurden dann dort verpflegt bei der Familie, dort, wo das Begräbnis stattgefunden hat. Und irgendwie hat sich daraus dieses Ritual von diesem Leichenschmaus entwickelt, dass man zusammensitzt, man isst, man trinkt, ja, man trinkt Alkohol, man isst Schnitzel oder sonst irgendwas. Also es ist ein bisschen eine Feier, gleichzeitig aber tauscht man sich auch aus und gedenkt den Verstorbenen. Also das hat sich mir damals nicht erschlossen. Jetzt kann ich es ein Stück weit mehr verstehen, ja, auch um Geschichten auszutauschen und so weiter. Jetzt bin ich ein bisschen vom Punkt angekommen, weil du sagst, eigentlich geht es so darum, mehr drauf scheißen, auf das, was die anderen denken. Ich glaube, selbst sich damit auseinanderzusetzen, was löst es in mir aus? Ne? Also wie muss ich mich jetzt als Waise oder als Witwer oder Witwe verhalten? Was darf ich oder was nicht, was fühlt sich gut an oder was nicht und wo merke ich selber, dass es in mir irgendwie hakt. Ne? Und wenn ich gar nicht zurechtkomme, auch dann das Gespräch suchen bei Professionisten, ja, also bei der Therapeutin des Vertrauens oder dem Therapeuten, genau diese Dinge, diese inneren Ambivalenzen oder diese Widersprüche auch wieder sichtbar zu machen. Mhm. Und dann einen Weg zu finden, wie kann ich mit diesen Widersprüchen umgehen.
Mhm. Mich würde jetzt noch total interessieren, wie du so auf Identität blickst und auf deine eigene Identität. Es ist ja, wenn beobachte das im eigenen Umfeld, so stereotyperweise bei vielen Frauen, so ich bin Mutter und das füllt mich aus. Mhm. Und dann irgendwann wird das Kind älter, will gar nicht mehr so viel mit mir zu tun haben und wer bin ich dann noch, wenn ich nicht Mutter bin? Bei vielen Männern ist es der Beruf, ich bin Journalist, schaut's mich an, ich bin so wichtig. Ich habe 10 Jahre für den Standard gearbeitet, weißt du das eigentlich, Christian, wie wichtig ich bin?
Ja. Fühl mich geehrt, ja. Wirklich.
und man sollte sich nicht so festkrallen, man soll offen sein, aber es ist schon auch gut, so ein, also denke ich, für mich, für mein eigenes Leben so ein bisschen ein Narrativ zu haben, wer bin ich eigentlich? Nicht nur irgendwie ein Fähnlein im Wind, sondern ich bin ein Mensch mit einer Geschichte, ich komme woher, ich gehe wohin, ich weiß nicht, wo ich in 50 Jahren bin, ich weiß vielleicht, wo ich in ein paar Monaten hin will oder in einem Jahr oder in ein paar Jahren. Und ich habe mal, weil ich einfach ein Nerd bin und über sowas gerne nachdenke, ich habe mir dann ganz viele Identitäten aufgeschrieben, wer ich bin, ich, sehr wer gut. bin ich und wer will ich auch sein. Ja. Also zum Beispiel eine Identität ist so dann, ich bin ein sich gesund ernährender Mensch, das bin ich noch nicht, aber schreibe ich mir auf und dann rede ich mir das so lange ein, bis ich es wirklich bin. Mhm. Aber würde mich interessieren, wie blickst du bei dir selber drauf auf Identität? Ist das so was Fließendes? Hast du da explizit drüber nachgedacht, wer du bist und wer du sein willst?
Also ich glaube, so explizit nur dann, wenn ich damit konfrontiert werde. Also definitiv im Rahmen meiner Ausbildung, wo wir ganz viel uns damit beschäftigen als Therapeuten mit dem Thema Identität. Vielleicht die erste Frage, also bevor ich die persönliche Frage antworte. Ein Punkt ist tatsächlich, was ich auch in der Praxis immer wieder erlebe, wenn die Identität so auf einer Säule aufgebaut ist. Ne? Also ich im Beruf, ich der Manager oder der erfolgreiche Unternehmer oder ich die Mutter und so. Ne? Und dann bricht das weg und dann auf einmal ist wenig da. Also wenn das nur eine Säule trägt und die dann wegbricht, dann kann es sehr, sehr schwierig werden. Wenn ich das sehr viele Säulen habe, die so meine Platte oder mein Gerüst tragen, dann ist es viel einfacher, wenn eine wegbricht. Und das ist im Fluss, ja, natürlich. Also ich glaube, das Erste ist, wir kommen zur Welt, wir sind Sohn oder Tochter. Ja, wir sind Baby, dann sind wir irgendwann Kleinkind und so weiter, irgendwann sind wir Volksschüler, aber wir geben es dann ab, dann sind wir nicht mehr Kindergartenkind, dann sind wir Volksschule, dann sind wir nicht mehr Volksschule, dann sind wir Mittelschule oder Gymnasium. Das heißt, wir sind ja permanent auch beschäftigt, Identitäten abzugeben und neu anzunehmen. Ne? Jetzt bin ich nicht mehr Schüler, jetzt bin ich Studentin. Jetzt bin ich nicht mehr Studentin, jetzt bin ich Journalistin oder Anwältin oder so. Ne? Also wir geben was ab, das ordnen wir ein in unsere Historie, das hat uns irgendwie geprägt, ja? Aber das würden wir jetzt nicht mehr sagen, dass wir das sind. Ne? Ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, ich bin Wirtschaftler, weil ich Wirtschaft studiert habe, weil es mich nach wie vor interessiert. Ja? Also das ist vielleicht auch so, was mache ich damit? Also bin ich beruflich interessiert oder bin ich daran interessiert oder mache ich das als Beruf? Und dann kommen neue Identitäten dazu. Ne? Also ich bin Partner oder ich bin Vater oder Ehemann oder Ehefrau. Ne? Oder ich bin, das ist zum Beispiel, wo ich mir noch schwer tue, zu sagen, ich bin Musiker, ja? Weil ich habe jetzt vor einem Dreivierteljahr begonnen, auch mit meinem großen Sohn gemeinsam Gitarre zu spielen. Das habe ich mir, weiß nicht, 30 Jahre lang vorgenommen, nie gemacht. Dann hat mir ein sehr, sehr guter Freund, ein Schulfreund letztes Jahr seine Gitarre geschenkt und hat mich dazu bewogen, endlich damit anzufangen. Und das mache ich jetzt. Ich mache es aber für mich, ich würde nicht sagen, ich bin Musiker, weil ich würde mich nie auf eine Bühne stellen oder so, aber ich mache das gerne zu Hause. Oder ich habe vor einem Jahr begonnen mit Tai Chi, einfach weil mir das auch empfohlen worden ist, um einfach mehr beweglicher oder geschmeidiger zu werden. Aber ich würde es auch nicht sagen, ich bin Tai Chi-Meister oder Tai Chi-Ausübender, sondern ich mache es halt. Aber Radfahren gehe ich auch noch. Ja. Also es ist so, da kommt und geht was und vielleicht sind das teilweise Rollen, die wir haben, die uns von außen zugeschrieben werden. Teilweise sind es so Überzeugungen, das bin ich oder dafür stehe ich, für welche Werte stehe ich. Ja. Bin ich ein Idealist oder Realist oder weiß nicht, bin ich ein Hedonist oder nicht. Also das sind vielleicht so Lebensweisen auch, ja, die mich prägen. Und für mich ist das sehr stark im Fluss gewesen, eben Ende der 30er, wo ich vieles abgelegt habe. Ich war früher zum Beispiel sehr interessiert, nicht nur an Wirtschaft oder Technik, ich war sehr interessiert an Autos. Ich war ein Autofreak. Ich habe mein letztes Auto 2018 verkauft. Seitdem habe ich kein Auto mehr, interessiert mich auch nicht mehr. Hätte ich nie gedacht. Mhm. War etwas, was mich immer fasziniert hat, interessiert mich heute überhaupt nicht mehr. Stattdessen, okay, spiele ich jetzt doch Gitarre oder gehe ins Tai Chi oder sowas. Mhm. Das heißt, manchmal ist es auch sehr überraschend, wo man sich denkt, würde ich nie ablegen, aber auf einmal kommt was anderes. Und auch da wieder zu dem Thema Offenheit zu sein, ja, also manchmal einfach offen sein und dann wird was an dich herangetragen. Ja, schenkt dir ein guter Freund die Gitarre und sagt, so, jetzt spiel mal. Und dann spielst du auf einmal und machst es.
Ja. Christian, du hast uns am Ende noch einen Filmtipp mitgebracht.
Genau. Ich bin ein bisschen ausgebrochen aus dem Raster wegen Büchern, weil ich muss sagen, zum Lesen komme ich schon lange nicht mehr und ich tue es auch nicht mehr. Ich höre viele Podcasts und lese auch viel im Internet. Aber jetzt, weil du fragst, ein Tipp. Und ich finde zum Thema passend, und das ist ein Film, beziehungsweise zwei Filme, die ich auch immer meinen Klientinnen und Klienten empfehle, nämlich den Animationsfilm von Pixar, Alles steht Kopf, oder im Englischen Inside Out. Werden viele kennen, aber da geht es um ein Mädchen, das im Schulalter ist, ich glaube es so um die 11, 12 Jahre im ersten Teil, und wo die Eltern oder der Vater den Job wechselt und sie müssen die Stadt wechseln und das Mädchen wird von der Schule genommen und dadurch, dass dieser, jetzt zum Thema Veränderung, dieser Wechsel stattfindet, spielt sich dann auf einmal ganz viel im Kopf von dem Mädchen ab und der Film erklärt auf eine sehr einfache und sehr doch professionelle Weise, wie die menschliche Psyche funktioniert und wie wir mit Gefühlen in Kontakt kommen, wie Erinnerungen entstehen und auch wie Identität entsteht. Und es gibt dann noch den zweiten Teil, der spielt dann ein paar Jahre später, wo das Mädchen in die Pubertät kommt und auch wieder alte Gewissheiten auf einmal über Bord geworfen werden. Da gibt es auch eine sehr schöne Szene, so eine Abbruchsszene, will ich jetzt nicht zu viel verraten für die den Film noch nicht gesehen haben, aber wo wirklich eindrücklich gezeigt wird, ist gar nicht von außen herangetragen, die Veränderung, sondern hormonell bedingt, dass das Leben sich auf den Kopf stellt. Und alles auf einmal wieder anders ist und neu gelernt werden muss und sich auch die Identität verändert. Und deswegen empfehle ich diese zwei Filme eigentlich immer gerne.
Schön, ich habe beide sehr geliebt. Tolle Filme. Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ja, glaube ich, wie alle ist es hauptsächlich internetbasiert. Und ich lese eigentlich wenig, auch im Internet, sondern ich höre tatsächlich mehr. Also ich bin mehr so der Audiotyp, weil ich das auch nebenbei machen kann. Und da eben unterschiedlichste Podcast-Varianten oder Versionen die ich gerne höre aus Politik, Gesellschaft, Geschichte. Jetzt im Moment ist es, was mich sehr interessiert, also eine Stunde History, der Podcast, den höre ich immer sehr gerne. Erklär mir die Welt natürlich. höre ich sehr gerne. Und ansonsten sehr viel ich höre sehr viel deutschsprachige Podcasts, also Jung und Naiv oder Hotel Matze. Ich höre gerne Gesprächen zu. Ich höre gerne Leuten zu, die einfach erzählen. Eben auch so ein Format, wie du machst.
Ja, danke, dass du dann ausnahmsweise mal auf der anderen Seite warst und nicht zugehört, sondern geredet hast und wir dir jetzt zuhören durften. Danke für deine Zeit.
Danke, Andreas. Ja.
Was nehme ich mir mit? Erstens, wer Gefühle zulässt, geht besser mit Veränderungen um. Also ist schon gut, dass wir gewisse Dinge verdrängen, etwa die Tatsache, dass wir alle sterben werden. Aber Gefühle sollte man nicht verdrängen. Wenn man jetzt traurig ist, wenn man Angst hat, wenn man sich vielleicht schämt, dann sollte man das erstmal zulassen, benennen, fühlen und sich dann vielleicht selber was Gutes tun oder Freundinnen um Hilfe bitten, vielleicht um eine Umarmung fragen oder wenn man überfordert ist, dann vielleicht auch professionelle Hilfe in der Form von einer Psychotherapie in Anspruch nehmen. Zweitens, für ein gutes Leben müssen wir offen bleiben. Offen und empfänglich, nennt es Christian. Niemand von uns kommt ohne Narben raus. Wir werden alle verletzt, enttäuscht und es passieren schlimme Dinge. Die Kunst eines gelungenen Lebens besteht darin, in diesen Veränderungen nicht stecken zu bleiben oder sich zurückzuziehen von der Welt, sich abzuwenden, sondern immer offen und empfänglich für Neues zu bleiben und für Veränderung. Drittens, Krisen reißen uns aus dem Alltag. Egal ob jetzt ein Todesfall oder eine Trennung oder eine Krankheit, was sie vereint, ist die Gewissheit, dass es danach nie mehr so sein wird, wie es davor war. Und das sorgt einfach für Stress oder für Angst. Was hilft, sind Rituale zum Beispiel. Also so wie Kinder, wenn sie aus dem Kindergarten in die Schule kommen, eine Schultüte bekommen oder wir bei Todesfällen durch Begräbnisse und durch die Kirche das gemeinsame Beten oder Singen Rituale haben, die uns helfen, damit umzugehen.
Das Auto gibt es heute wie immer von der Hörerin des Monats und das bin diesmal ich, Laura, und ich höre den Podcast nun schon seit einigen Jahren sehr gern. Was ich besonders an Erklär mir die Welt schätze, ist die Vielfalt an Themen, die der Podcast bietet. Am liebsten höre ich mir Folgen über Themen an, von denen ich überhaupt nicht viel Ahnung habe und ich mir deshalb möglichst viel mitnehmen kann. So auch zum Beispiel bei der Folge 200 Erklär mir, wie man U-Bahnen baut, die ich euch nur empfehlen kann. Jetzt komme ich noch zu den Credits, denn Erklär mir die Welt wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit von Valentina Pfadtner und Thomas Pelkmann sowie auch Andreas Fischer von Sissi Grant, der für gutes Audio und Video sorgt. Vermarktet wird Erklär mir die Welt von Therese Illnasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten, sowie allen UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Möchtest du das auch, dann unterstütze doch den Podcast auf erklärmir.at/support. Bis bald, eure Laura.